Der Predigtext für heute ist aus dem 1. Timotheus genommen, aus dem Brief des Paulus an Timotheus. Paulus war für Timotheus ein geistlicher Vater. Und ich denke, es ist wichtig, wenn der eine Gemeinden gründet und Verantwortung hat, dass er jemanden, dass er mehrere mit hineinnimmt in seinen Dienst, dass er mehrere mit anleitet. Und dass er ihnen zutraut, das eine und das andere zu übernehmen, an der Stelle und an jener Stelle mit zuzupacken. Paulus war für Timotheus geistlicher Vater, aber auch für Silas und für, wie auch immer, Silvanus. Es gab einige. Vorbild, Vorbilder im Glauben. Timotheus hatte eine jüdische Mutter und hatte eine jüdische Großmutter. Beide werden sie genannt in den Briefen des Paulus als Vorbilder im Glauben. Jugendliche lernen, Kinder lernen von ihren Eltern manches, alles. Manches Mal wundert man sich, was die Kinder einem so alles abschauen und abgucken. Manches Mal entdeckt man bestimmte Redewendungen, die man irgendwann mal hat fallen lassen. Und wenn der eigene Sohn, die eigene Tochter dann so komisch mit einem redet, auch den Glauben, auch die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen, Väter und Mütter im Glauben. Was rät man eigentlich einem Ziehsohn, wenn man einen Brief an ihm schreibt? Was würdest du deinem Sohn, deiner Tochter raten oder demjenigen, der bei dir zum Glauben gekommen ist, wenn es mit einem zu Ende geht? Der erste Timotheusbrief ist noch kein Gefangenschaftsbrief. Der zweite Timotheus, Paulus ist dann schon in Gefangenschaft und es zieht sich zu. Man spürt auch in der Art und Weise, wie er im zweiten Timotheus schreibt, dass es jetzt eng wird bei ihm. Der erste Timotheus noch nicht. Aber es geht in diese Richtung. Es geht auf Konfrontation mit dem römischen Staat, mit Dankeschön. Ja, was wird man so seinem Sohn schreiben, wenn man merkt, es ist die Grenze dessen erreicht, was ich kann, was möglich ist, ich muss abtreten, ich werde jetzt gefangen genommen, ich komme in Schwierigkeiten, es muss jemand anders diese Aufgaben übernehmen. Was rät man dem? Welche Liste von Taten, welche Liste von Sachen, die noch zu erledigen wären, gibt man demjenigen dann wohl mit auf den Weg? Was dieses zu tun, jenes zu lassen, pass auf hier, pass auf da. Der Predigtext ist aus diesem Brief genommen. Was würde man erwarten, was Paulus da schreibt? 1. Timotheus 2. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten und Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündigt werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Dabei will ich, dass die Männer heilige Hände beim Gebet heben, ohne Zorn und nicht im Streit. Hättest du das so getan? Die Liste der Taten, die man dem Nachfolger mit auf den Weg gibt, die man seinem Sohn, seiner Tochter mit auf den Weg gibt, heißt: nicht schließ diese Versicherung ab oder jene, mach diese Ausbildung oder jene, kauf lieber dieses Auto und nicht das, und wenn du genug Geld hast, kauf ein Haus und all diese Dinge, das geht da nicht. Paulus schreibt Gebet. Das hat mich verblüfft. Das hat mich verblüfft, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, wenn man merkt, dass die Zeit kommt. Die Zeit ist von Gott festgesetzt und hat jetzt angefangen. Das mag man verstehen für den Moment, wo es jetzt mit der Mission losgeht. Das heißt, wir sollen die Welt anfangen zu missionieren für Jesus, Interesse wecken bei Menschen. Das kann man aber auch bei Paulus so verstehen: ups, ich merke, meine Zeit ist gekommen. Sie fangen an, mir nachzustellen. An vielen Stellen warten die und die Leute auf mich, wollen mich gefangen nehmen. Bei dieser und jener Stelle bin ich gerade noch so rausgezwitschert, aber jetzt, ich merke, die Zeit ist gekommen. Und doch, wenn man in den Timotheusbrief liest, es ist ja hier das zweite Kapitel. Tatsächlich im ersten Kapitel sind einige Handlungsanweisungen. Was Timotheus an dieser und an jener Stelle zu tun hätte. Paulus selber ist ein Mensch, der viel und gerne tut. Wir kennen ihn aus der Apostelgeschichte als jemand, der eigentlich nur ein paar Wochen immer in der einen oder anderen Gemeinde ist. Maximal 17 Monate in Korinth, 3 Jahre in Ephesus, aber sonst immer nur ein paar Wochen. Sodass die Gemeinden schon an der einen oder anderen Stelle, wird es in der Apostelgeschichte ja mitgeteilt, dass sie sagen, du musst noch hier bleiben, was willst du jetzt schon wieder eine neue Gemeinde gründen? Ist dir das nicht genug? Also so in etwa ist die Stimmung, er muss wieder los, warum eigentlich? Paulus selber ist ein fleißiger, eifriger Arbeiter, will das Reich Gottes bauen, will Dinge bewegen, kann seine Füße nicht stillhalten, am laufenden Band, auf dem Sprung, mit hoher Geschwindigkeit, Missionsreisen von Ort zu Ort gegangen. Und dann steht im 1. Timotheus 2, Vers 1, und da steht im Griechischen Proton Panton. Proton zuerst. Und Panton im umfassenden Sinne, komplett alles. Also das umfasst nicht nur Erde, sondern eigentlich alles. Und wir merken, das erste Kapitel ist doch vom zweiten geschrieben. Und ich interpretiere das so, dass das auch Paulus schwerfällt. Und bei all den Handlungsanweisungen an Timotheus, ups, eigentlich das Gebet ist das Wichtigste. Es muss viel getan werden, ja, und wir sollen die ganze Welt mit dem Wort Gottes erfüllen und so weiter. Und hier steht dann auch, für alle soll gebetet werden und so weiter. Ja, wie soll denn das passieren? Und dann sagt er, zuallererst, vor allem soll gebetet werden. Vergesst das Gebet nicht. Das ist die Gefahr des Berufenen, das ist die Gefahr des Begabten. Das ist die Gefahr des Gewählten. Wir haben ja als Gemeinde nächstes Jahr Gemeinderatswahlen, Ältestenwahlen, so hoffen wir jedenfalls, auch Ältestenwahlen. Wenn man gewählt wird, übernimmt man einen Arbeitsbereich. Wir haben das ja auch nicht Gebetsbereich genannt. Man wird gewählt zum Arbeiten. Ich kann mich gut erinnern an das Gespräch mit einem Kollegen, der neu als Pastor in eine Gemeinde hineinberufen wurde und der mir dann mitteilte, was der Ältestenkreis ihm gesagt hat. Wir machen die Arbeit und die Organisation, du sollst beten und predigen. Er fand das unmöglich. Ich komme doch hier nicht her, um zu beten oder so. Nicht? Beten sollen doch alle. Ich will was bewegen, ich will was aufbauen, ich will das Reich Gottes irgendwie. Ich kann mich erinnern an uns als Studenten. 5 Jahre Studium, Kerle, was lang. Was soll das? Wir kennen die Bibel doch, haben da drin gelesen, sind doch bekehrt, getauft worden, kennen unsere eigenen Heimatgemeinden, wir wissen, wie Gemeinde läuft. Also lasst uns doch endlich raus. Einige konnten es nicht aushalten. Studium war fürchterlich. Sie haben in den Gemeinden in Hamburg gewirbelt, wie es nur geht. Arbeiten wollen wir. Bewegen wollen wir. Verändern wollen wir. Es ist die Gefahr des Berufenen. Es ist die Gefahr des Gewählten. Es ist die Gefahr des Begabten. Das zu tun, wozu er begabt ist, wozu er gewählt wurde, wozu er berufen wurde. Denn mit seinen Gaben das Reich Gottes zu verändern. Vor allen Dingen, schreibt Paulus, vor allem, Panton, komplett alles, vergesst das Gebet nicht. Denn wer bewegt im Reich Gottes etwas als nur Gott alleine? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Das fällt Paulus im 2. Kapitel auf. Das darf man nicht vergessen. Er selber hat offensichtlich damit auch Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Paulus als leuchtendes Beispiel, er war einer derjenigen, der kaum und ohne Rast durch die Gemeinden und durch den kleinen asiatischen und dann europäischen Bereich hindurchgezwitschert ist. Ihm fällt das auch erst im 2. Kapitel auf. Vor allem, ja, hör mal, Kapitel hast du schon geschrieben. Kann ich mir das erlauben, die Gaben, die Gott mir in die Hand gelegt hat, ruhen zu lassen, die Hände zu falten, in den Schoß zu legen, nichts zu tun, nur zu beten? Und an der Stelle muss man anfangen nachzudenken. Wer ist denn derjenige, der das Reich Gottes baut? Sind es deine Qualitäten? Natürlich berufen wir Begabte. Oder begabt Gott Berufene? Menschen, die mit ihrem Herzen bei ihm sind? Die Gefahr ist, wenn man seine Gaben wahrnimmt und sieht, dass man sie so auf den Leuchter hält und sagt, siehst du, ich habe diese Gemeinde gebaut. Wie oft reden wir im Pastorenkreis miteinander, meine Gemeinde und so, nicht? Besitzanzeigendes Fürwort, oder was ist das dann? Ich habe, wir. Und ich habe dafür gesorgt, dass in meiner Gemeinde und so solche Formulierungen kommen. Natürlich gehen sie automatisch, weil man ja von seiner Gemeinde redet. Du redest ja vielleicht auch von deiner Gemeinde. Aber ist es tatsächlich das, dass der Begabte mit seinen Gaben Reich Gottes baut, oder ist es doch der Arm Gottes, den wir bewegen? Und da ist irgendwo eine Grenze zwischen dem, dass ich im Mittelpunkt stehe oder du oder wer auch immer, und dass Gott im Mittelpunkt steht. Für mich ist es auch schwer, bei der Vorbereitung der Predigt mich nicht zuerst hinzusetzen und den Predigttext zu legen und die ersten Gedanken sofort aufzuschreiben und erstmal mittendrin und so weiter, sondern erst einmal die Bibel zumachen. Herr, zeig mir dein Wort, was heute dran ist. Denn wenn ich den Predigttext schon lese, dann weiß ich, aha, und zack, ruck, bist du schon sofort drin. Proton Panton, zuerst vor allem. Bevor ich meine Arbeit beginne, bevor ich den Tag beginne, Herr, du weißt, was heute auf mich zukommt. Und nicht, Herr, ich weiß schon, dass ich es schaffe. da regeln sich manche Dinge für mich und mein Leben an dieser Stelle. Da regelt sich auch, in was für einer Beziehung ich zu Gott stehe und zu meinem Dienst stehe. Und du dann auch, wenn du dich dann wählen lässt, in deinem Arbeitsbereich, für den Bereich, in dem du Verantwortung nimmst und übernimmst. Sind es die Gaben, die du hast? Und dann muss man sie schärfen und dann muss man Erfahrung sammeln und dann muss man sich einüben und all diese Dinge. Und dann hat man in seiner Gemeinde sich selber verwirklicht. Oder ist es der Segen Gottes, den er schenkt? Herr, ohne dich kann ich viel nichts tun. Manchmal tun wir viel nichts. Und manches fällt in sich wieder zusammen, weil es einfach nur nichts war. Es war viel, ganz viel. Termin und was weiß ich, ganz viel nichts. Vor Gott zählt es wahrscheinlich gar nicht viel, weil wir so viel Hektik gemacht haben und so viel rumgerödelt haben, dass Gott da einfach gar keine Zeit hatte, irgendwo mit seinem Segen dann dazwischen zu kommen. Wir machen die Arbeit und du betest und predigst. Was für eine Herausforderung. Gemeindearbeit, vieles bleibt liegen. Wenn man sich in eine Gemeindearbeit hineinwählen lässt, man Verantwortung gerade auch im Gemeinderat übernimmt, stellt man fest, dass es immer mehr zu tun. Du kennst die Probleme mit Vornamen noch gar nicht, auf die du dich einlässt. Du weißt gar nicht, über was man alles streiten kann in der Gemeinde. Das ist hochinteressant. Und dann bist du dafür verantwortlich und musst diese Dinge klären und weißt gar nicht, wieso kann man sich über sowas streiten. Aber man kann es, garantiert, man schafft das. Es ist immer mehr zu regeln, immer mehr zu tun als das, was man kann. Man könnte verrückt werden. Es ist immer mehr zu bewegen. Es wäre noch viel mehr möglich. Die Türen sind weit auf. Man könnte verrückt werden. Wir können doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und irgendwie beten. Das geht doch nicht. Denn es ist doch Endzeit und der Herr kommt doch bald wieder. Und er kommt ja nun wirklich bald wieder. Es scheint ja nun wirklich so der Fall zu sein. Wo bleibt da Zeit zum Gebet? Kümmert man sich in der Seelsorge um einzelne Menschen, um Ehen? Bleibt vielleicht die Mitarbeiterschulung auf der Strecke? Schult und betreut man Mitarbeiter, kann man vielleicht weniger die Außenkontakte der Gemeinde wahrnehmen, nimmt man aber die Einladungen zur Vertretung der Gemeinde vor Stadt und Kirchen in der Öffentlichkeit wahr, hat man kaum noch Zeit für Geburtstagsbesuche. Wie man sich dreht und wendet, ist es immer zu wenig. Und die Gefahr ist dann, den Takt zu erhöhen, die Hektik zu erhöhen und den Eindruck zu haben, mit erhöhter Hektik könnten wir es packen. Und garantiert, wir können es nicht. Manchmal verstehe ich das auch nicht und würde es gerne ändern. Aber eigentlich ist diese Entscheidung, wenn man diese Entscheidung früh genug nimmt und sagt, ich lasse mich in diese Hektik nicht hineindrängen, sondern Proton Panton zunächst einmal das Gebet. Gott ist derjenige, der Dinge sortiert. Und man schafft es sowieso nicht. Und es sind für die anderen Gabenträger genügend Lücken offen. Lass sie doch offen. Wem ist denn geholfen, wenn alle im Reich Gottes unter Burnout leiden? Kommt man auch nicht in den Himmel für. In unserem Bund und in anderen Bünden sind eine ganze Reihe von Kollegen im Burnout. Ob es jetzt Methodisten sind, Pfingstler sind oder Baptisten, ist völlig egal. Die Gefahr ist auf dem Berufenen und auf demjenigen, der Verantwortung übernimmt im Reich Gottes, weil es sowieso nicht ausreicht, noch mehr zu machen. Und es ist wunderschön, wenn man merkt, dass durch das noch mehr sich wirklich auch etwas bewegt, Gott das auch noch segnet. Gebet. Disziplin beim Gebet, sich selber das zu verdeutlichen. Disziplin beim Gebet heißt für mich nicht, dass man diszipliniert alles durchbetet, das geht ja auch nicht. Aber Disziplin beim Gebet heißt für mich, dass ich mir ganz klar deutlich mache, ich bin es nicht. Es gibt einen Erlöser und ich bin es nicht. Es ist Jesus Christus und nicht ich. Und die Gemeinde wird auch nicht erlöst durch mich. Und auch nicht durch die Leute, die man dann wählt oder die sich dann wehe dem, der den Eindruck hat, dass er selber der Erlöser ist. Und wenn ich nicht irgendwas bewege, tut sich ja doch nichts und so. Nicht? Natürlich hat man manchmal den Eindruck, dass manches sehr viel, zu viel liegen bleibt, weil viele gerne auch dran vorbeischauen. Natürlich. Aber es gibt einen Erlöser und ich bin es nicht und du auch nicht. Nur dann solltest du dich wählen lassen in den Gemeinderat und zum Ältestenkreis. Wenn du selber diese innere Ruhe hast und sagst, nein, zuerst einmal gehört mein Leben Christus und nicht den Menschen und nicht der Gemeinde und nicht den Aufgaben und nicht der Arbeit und all diese Dinge. Proton, Panton. Wenn wir das nicht buchstabieren können, dann machen wir uns gegenseitig kaputt. Das gilt aber auch in meinem Verhältnis zu anderen Gabenträgern. Sie können ihre Gabe nur so einsetzen, wie sie zurzeit ist. Sie können nicht 20.000 Stunden dafür einsetzen, dass es noch ausgefeilter wird. Und wenn ich das erwarte, vom Moderator, von der Musikgruppe, von der Technik, von was weiß ich. Wir könnten noch viel mehr Zeit investieren in all das, was noch besser zu machen wäre. Die Qualität immer noch ein wenig höher schrauben. Dabei machen wir aber dann letztlich alle Mitarbeiter kaputt und keiner hat mehr recht Lust, wenn er immer nur hört, das war aber nicht gut genug. Bekehren sich die Menschen, weil wir gut genug sind? Wehe, wenn unser Glaube daran hängt, ob ich gut genug bin oder nicht, sondern wir reden von der Gnade Jesu Christi, von seiner Liebe. Römer 5, als wir alle noch Sünder waren, hat Gott seinen Sohn gesandt. Das muss man sich auf der Seele zergehen lassen, als wir alle noch nicht gut genug waren. Und das war für Christus der Moment zu kommen. Dann hat er auch keine Probleme mit meiner Menschlichkeit. Und dass beim Heiligen Abendmahl Jesus sagt, schön, dass ihr alle da seid. Und das Erste, was von den Jüngern an Reaktionen überliefert ist in der Bibel, zweimal sie streiten. Nicht? Wer hat Jesus am meisten schon verleugnet und wer von uns allen ist der Größte? Nicht? Das sind genau die Themen, die für Jesus wichtig sind, kurz vor seiner Kreuzigung. Nicht? Wer von denen ist jetzt noch der Größte? Fürchterlich. Gebet bewegt Gottes Arm, nicht meine Perfektion. Disziplin heißt für mich, sich selber das zu verdeutlichen. Paulus sagt in Vers 1, dass wir Bitten und Gebete, Fürbitten, Danksagung für alle Menschen, er kommt offensichtlich auch nicht aus seiner Haut raus. Für alle müssen wir beten. Alle haben es nötig. Ja, recht hat er, aber wer kann das? Dazwischen hängen wir oft, dass wir genau wissen, eigentlich hat es unsere Gemeinde nötig, dass wir für alle beten. Eigentlich hat es unsere Stadt nötig, dass wir für alles beten. Und auch das schaffen wir nicht. Und auch das darf nicht nur zu irgendeiner frommen Tat werden. Und wehe uns, wenn wir den Eindruck haben, dass wir nur aufgrund so einer frommen Tat bei Gott geliebt sind. Gott kann uns nur so segnen, wenn wir für alle, immer für alle, überall und jeden Tag beten. Du gehst in deinem Glauben kaputt, wenn du so denkst. Und nicht nur du gehst kaputt, sondern du machst mit deinem Anspruch auch andere kaputt. Die Gabenträger, die mit ihren vielleicht noch unterentwickelten Gaben sich einbringen wollen ins Reich Gottes. Und alle merken, sie sind nicht perfekt. Vielleicht merken auch alle anderen, dass du nicht perfekt bist. Du bist bloß der Einzige, der es noch nicht merkt. Disziplin, Disziplin beim Gebet. Bei Vers 2 hat mich gewundert, damit wir ein ruhiges Leben haben. Dieses Wort im Munde des Paulus kann ich nicht glauben. Wenn ich mir sein Leben angucke, er ist der Erste und Einzige oder was, der kein ruhiges Leben sich gewünscht hat. Und dann betet er hier darum. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es, damit wir Zeit haben, Ruhe haben und anderen Menschen von Christus zu erzählen. Also nicht, wir beten dafür, damit nicht Krieg ist oder damit wir uns nicht auf der Flucht befinden oder damit wir uns nicht mit irgendwelchen Zerstörungen der Erdbeben zu tun haben, sondern damit wir Ruhe und Zeit haben, um mit Menschen über Christus zu reden. Dann macht es für mich Sinn, im Leben und im Mund eines Paulus. Natürlich, Gebet ist auch Arbeit. Gebet ist auch Arbeit, aber es kann nicht darum gehen, dass wir unsere Gebetslisten abarbeiten. Ich hatte auch immer wieder in meinem Leben einige Gebetslisten, die ich mir aufgeschrieben habe, um möglichst diejenigen, die für mich wichtig waren, nicht zu vergessen. Aber wehe, wenn ich denke, dass derjenige von Gott nicht gesegnet wird, den ich heute Morgen oder was vergessen habe in meiner Gebetsliste. In dem Moment nehme ich diese Art von Zettel und schmeiße sofort weg. Wenn ich anfange, außerhalb der Gnade meinen Glauben zu leben, ist das alles nicht gut. Wenn es an meinem Gebet hängt, dass Gott handelt, ist das Käse, sofort Käse. Aufhören, sofort. Gebet ist Arbeit, natürlich, und Disziplin. Aber es hängt nicht von mir ab. Gebet ist eine Beziehung zu meinem Herrn. Ich komme vor sein Angesicht. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann erhört Gott Gebete, die ich noch nicht mal gebetet habe. Vielleicht irgendwelche Wünsche in meinem Herzen oder Anliegen, die ich bewege. Aber ich muss sie nicht formulieren. Gott erhört sogar Gebet, was ich noch nicht mal gebetet habe. Er will, dass ich in sein Angesicht komme, dass ich bei ihm bin und dass ich spüre und merke, dass ich mein Leben vor seinem Angesicht führe und nicht, dass ich ein Gebet spreche. Dieses Wort verbreitet sich in den Gemeinden und Kirchen immer mehr, dass wir Gebete sprechen. Ich rede mit Gott, dem Vater, ich spreche nicht Gebete. Ich rede mit meiner Frau, ich spreche nicht irgendwas, sondern ich bin mit ihr. Ich rede mit ihr. Gebet kostet Zeit. Zeit muss man sich nehmen. Mir fällt es wahrscheinlich genauso schwer oder ähnlich schwer wie Paulus. Aber es kostet Zeit, natürlich. Gebet ist ein Dienst der Treue. Gerade auch, weil wir wissen und Paulus das auch als Ziel angibt, dass wir alle Menschen erreichen sollen. Es ist der Wille Gottes, dass alle erreicht werden, aber nicht als Hektik, sondern als Wissen darum, dass Gott niemanden ausschließt. So nach der Melodie, die nehme ich nicht oder was. Alle dürfen kommen. Und es ist schwierig, ich kann meine Füße manchmal kaum stillhalten, wenn ich weiß, das hängt von mir oder von uns ab, dass wir ihnen das Evangelium sagen und keiner hat es ihnen bisher gesagt. Woher soll der Glaube kommen, wenn nicht aus dem Wort oder aus der Predigt und keiner hat ihnen bisher gepredigt? Da müsste man doch in Hektik verfallen. Gebet hat nichts mit eigener Heilsgewissheit zu tun. Wenn ich meine, durch mein Gebet komme ich in den Himmel, lass es sein. Es werden dafür keine Punkte vergeben, gar keine Punkte. Du kommst auch weder eine Treppe höher noch eine Treppe niedriger. Auch die Art der Formulierungen. Nicht? Manchmal werden in Gebeten natürlich Kuriositäten gebetet. Aber Gott kann das übersetzen. Auch da braucht man sich keine Sorgen machen, dass Gott sowas nicht erhören kann. Gebet darf ich lernen. Ich kann mich gut daran erinnern. Bei einer Jugendfreizeit saßen wir alle miteinander und es wurde von der Leitung hier gesagt, jetzt betet jeder von uns einen Satz oder was laut. Oh, das erste Mal schlimm. Aber es kann gelernt werden. Es kann gelernt werden und so ein Gebet mit allem Zittern ist genauso viel wert als irgendein routiniertes Gebet, weil man seit Jahrhunderten schon betet. Gebet kann gelernt werden, weil Gott ein geduldiger Gott ist. Zum Schluss. Gebet hat mit Lebensstil zu tun. Wenn Paulus zum Schluss dieses Predigttextes sagt, ich will, dass die Männer heilige Hände beim Gebet heben, dann kann man darin sicherlich hören, dass die alte christliche und jüdische Gebetshaltung das Händeheben war. Wir dürfen Hände heben, natürlich, in großer Freiheit. Aber der Akzent liegt darauf, dass es heilige Hände sind. Es passt nicht zueinander, dass man vor oder nach dem Gebet anfängt zu streiten, anfängt sich rumzuzoffen miteinander, irgendwelche Sachen. Es gehört sich nicht. Es gehört nicht in die Gegenwart Gottes. Und das muss ich mir deutlich machen. Paulus sagt, ich will, dass die Männer heilige Hände heben beim Gebet. Gebet hat auch mit Lebensstil zu tun. Gott erhört nicht nur die Formulierungen, sondern Gott erhört auch den Menschen, der vor ihm steht. Nicht nur die Formulierung, ob sie geschliffen sind oder nicht, sondern er erhört den Menschen. Und der braucht manchmal gar nichts sagen. Und Gott erhört ihn und tut das, was für ihn wichtig ist. Gebet vor allen Dingen, die ich so gerne bewegen würde. Lasst uns das praktizieren. Wer betet mit uns? Ich möchte dann das Gebet abschließen.